Der ZZF-Podcast.
Das ist alles auch Popkultur, ja.
Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich begrüße Sie und euch zu dieser Folge des ZZF-Podcast. Ich weiß ja nicht, was so euer Musikgeschmack ist oder welche Stilikonen ihr gut findet. Aber ich wage zu behaupten, Pop und Popmusik ist für die meisten Leute etwas, das sie mit guten Gefühlen verbinden. Gemeinsames Singen des Refrains mit FreundInnen zum Beispiel. Oder das Gefühl, dass eine KünstlerIn den eigenen Gefühlen einen tiefen Ausdruck gibt. Vielleicht ist Pop auch die Erinnerung an ein eng umschlungenes Tanzen mit einem lieben Menschen zu schmutzigen Texten. Das Pop-Phänomen, das sich der Zeithistoriker Florian Völker angesehen hat und um das es heute gehen soll, dieses Konzept also hat das alles nicht, sagt er. Als Appetitanreger für das folgende Gespräch hört ihr hier schon mal einige seiner Thesen und Befunde. Gut zu wissen, zwischen 1973 und 1983 verortet Völker den Kältepop, geschrieben mit Bindestrich, aber ohne Wärme, ohne Gefühl, ohne Gemeinschaft.
Das gibt's halt alles nicht in der westdeutschen Kältepop. Man war quasi gegen die anderen. Wir nehmen die Welt so, wie sie ist und ästhetisieren das auch noch. Und anstatt sich dagegen aufzulehnen, ja, dann kommt der Untergang halt. So soll's sein. Authentizität war etwas, das im Kältepop quasi versucht wurde abzulehnen. Also man war gegen Authentizität, weil man der Meinung war, das existiert sowieso nicht. Das ist also nur ein Hirngespinst, Authentizität, und vor allem nicht im Pop. Es ist ein Kind seiner Zeit, Kältepop. Und man mag zwar jetzt erstmal denken, dass es irgendwie mit dem Kalten Krieg zusammenhängt, tut's aber nicht. Eine Reaktion auf diese Umbrüche, diese Strukturbrüche am Ende der 70er Jahre. Der ausschlaggebende Punkt, dass Kältepop quasi den Postmodernismus mit eingeleitet hat in der deutschen Popkultur und damit auch in der deutschen Gesellschaft, machte irgendwann keinen Sinn mehr. Im Sinne von, ja, wenn es hier alles wie American Psycho plötzlich aussieht, dann wollen wir damit eigentlich auch nichts mehr zu tun haben. Das hat nicht mehr den Effekt, den wir eigentlich mal wollten. Solchen so Sachen wie Neue Deutsche Härte, Rammstein und so weiter. Mach es so deutsch wie möglich, dann kannst du auch viel Erfolg haben im Ausland, wenn du bestimmte Motive bedienst. Und eins dieser Motive ist halt der kalte Deutsche, der eben mit dem Kältepop kam.
Das klingt nach einem sehr widersprüchlichen Konzept zwischen Ablehnung, Anerkennung, Identitätssuche und ästhetischer Provokation. Genau darüber habe ich mich mit Florian Völker in seiner Wohnung in Berlin-Steglitz unterhalten. Der ist übrigens wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZZF Potsdam und hat Ende 2023 ein Buch veröffentlicht, das auf seiner Dissertation basiert. Der Titel: Kälte Pop – Die Geschichte des erfolgreichsten deutschen Popmusikexports. Also, zieht euch warm an, denn es wird gleich sehr, sehr kühl. Und interessant. Viel Spaß und schön, dass ihr dabei seid.
Du hast ja ein Buch rausgebracht, also 2023, mit dem Titel Kältepop, die Geschichte des erfolgreichsten deutschen Popmusikexports. Da stecken jetzt eine ganze Menge Begriffe drin, die ich als Aufhänger nehmen könnte. Ich fange mal mit der Popkultur selber an, weil du auch gesagt hast, Popkultur ist so dein Schwerpunkt. Weil wir später da noch drauf zu sprechen kommen werden, gibt denn Popkultur eigentlich Antworten auf gesellschaftliche Fragen oder ist das was komplett Losgelöstes von Gesellschaft?
Nee, es ist klar miteinander verbunden. Also es gibt Antworten auf gesellschaftliche Probleme. In Pop spiegelt sich auch immer die Zeit. Also sowohl, dass Popmusiker oder Künstler im popkulturellen Bereich auf Ereignisse, Prozesse reagieren, die in der Gesellschaft stattfinden und international, aber auch, dass sie Einfluss haben auf das, was passiert. Also Pop ist nicht nur sozusagen ein Spiegel, ein Ausdruck von dem, was so stattfindet in der Welt, sondern auch immer Motor des Ganzen, dass es neue Sachen hervorbringt, die erst dann nach Pop quasi dann auch gesamtgesellschaftlich wirken und Effekte haben. Und das ist halt die spannende Sache an Pop und für uns Pophistoriker, dass wir nicht nur diese, wie es bisher üblich war, eher so Bandgeschichten erzählen oder Subkulturen für sich selbst untersuchen, sondern immer in diesem Verhältnis zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung.
Was wäre denn so ein Beispiel dafür, wo Pop jetzt in die Gesellschaft zurückgewirkt hat? Also wo so ein, ja, eine Musikerin vielleicht oder Popkünstlerin, Popkünstler sich was ausdenkt, das dann so präsent wird?
Da gibt es natürlich unglaublich viele Beispiele. Also man könnte hier natürlich anfangen mit dem Beginn der Popkultur in den 50er Jahren, dass diese Selbstbilder, diese Identitäten, die in Pop geformt werden, auch wiederum Einfluss haben auf Jugendkulturen und auf Trends quasi, dass man Trends geschaffen hat und die dann natürlich immer auch Einfluss haben auf Identitätsbildungsprozesse von Menschen.
Aus irgendeinem Grund denke ich da zum Beispiel jetzt an Motown und Soul, vielleicht weil es also gerade nicht kalt ist sozusagen, vielleicht habe ich deswegen dran gedacht, also so diese, diese afroamerikanische schwarze Coolness, die dann irgendwie ja durchaus sehr prägsam, glaube ich, auch war als positives Selbstbild eben für schwarze Leute in den USA. Sowas wäre dann so ein Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Das ja. Also gerade bei Cool ist ja auch eine ganz wichtige Sache, die auch über schwarze Kultur hinaus weltweit Einfluss hatte und auch in den Kältepop spielen Aspekte der Coolness rein. Aber es ist nicht das Prägende. Also es ist schon eine sehr deutliche Differenz zwischen Coolness, die schon aus der schwarzen, vor allem afroamerikanischen Kultur kommt, und der deutschen Kälte.
Ja, da können wir gleich nochmal weiter drauf einsteigen. Aber vorher würde ich gerne nochmal wissen, wir hatten jetzt schon irgendwie so Subkultur und Popkultur spielt anscheinend eine Rolle. Ist es denn so, dass Popkultur irgendwie immer aus einer Subkultur hervortritt? Oder hat das überhaupt nichts miteinander zu tun?
Es hat miteinander zu tun, aber ist keine Notwendigkeit oder ist es nicht unbedingt miteinander verknüpft? Also die Sache mit Subkulturen ist, dass ja die Cultural Studies, da gibt es jetzt auch neue Ansätze, immer davon ausging bisher, dass Subkulturen diesen Widerstandsaspekt haben. Also gegen bestimmte Entwicklungen, dass man sich dagegen stellt, dass man Widerstand leistet, dass man andere Formen hervorbringt gegen das, was in der Gesellschaft hegemonial ist. Aber es gibt natürlich unglaublich viel Popkultur, die nicht subkulturell ist. Also natürlich zählen die 90er, nehmen wir jetzt mal die ganzen Produzenten Eurodance-Sachen, das ist alles auch Popkultur, ja. Und das kommt nicht aus einer Subkultur, sondern da spielen ganz andere Entscheidungen eine Rolle, vor allem wirtschaftliche, die eben in, sagen wir mal, im Punk oder jetzt hier in meinem Fall Kältepop eine nicht nebensächliche Rolle, aber zumindest nicht solche große Rolle wie jetzt im Eurodance oder Disco, wo es deutlich mehr um Wirtschaft, Produzenten und naja auch natürlich Gendermodelle ging.
Also weil du auch gerade Punk gesagt hast und Punk versucht sich ja immer von dem abzugrenzen, was Pop ist, zumindest in den 80ern. Mein Bruder ist ein Popper, fällt mir da ein, oder Bandnamen wie Popper Klopper oder so. Also Pop selbst hat mit Popkultur jetzt nicht unbedingt was zu tun oder doch? Ist Pop auch, also Popkultur auch immer Mainstream oder?
Also auch da gibt's ganz unterschiedliche Ansätze. Die Sache ist, dass Popmusik verstehen wir ja natürlich erstmal so Mainstream-Sachen, ja, was in den Charts und so weiter ist. Es gibt aber auch Ansätze gerade aus der Pop-Theorie, dass Popmusik, möglicherweise mit einem Bindestrich dazwischen, dass Pop hier ein gewisses Bewusstsein meint. Also ob es jetzt nun ein widerständisches Bewusstsein ist oder ein Bewusstsein über die Selbstreferenzialität, diese Selbstreflexion, die in Pop stattfinden kann. Also zum Beispiel unter Popmusik können wir verstehen einmal Eurodance, nehmen wir mal das Beispiel wieder, aber wir können auch verstehen diese ganze Hamburger Schule, ja, um Tokotronic und so weiter, die sehr selbstreferenziell Pop behandeln. Also quasi auf einer zweiten Ebene, auf einer Metaebene wiederum auf Pop zurückschauen und das könnte man dann wiederum als eher Pop bezeichnen. Es gibt einfach verschiedene Ansätze. Ja.
Okay, dann schauen wir uns doch mal einen konkreten Ansatz an, nämlich deinen Ansatz vom Kältepop, sprich dein Buch, wie heute auch. Ist das eigentlich eine Wortschöpfung von dir, Kältepop, oder hast du das irgendwo aufgeschnappt? Oder?
Ja, nee, das ist meine Wortschöpfung. Das hat sich ja im Laufe der Recherche ergeben als prägnanten Ausdruck dafür, um das Ganze irgendwie kompakt zusammenzufassen. Ich habe es erst versucht mit kalte Musik. Allerdings würde ich da einen Unterschied machen, dass kalte Musik auch über den Kältepop hinaus Verwendung finden kann. Also kalte Musik, würde ich sagen, ist eher so eine Gefühlssache, was wir als kalt empfinden, während Kältepop ein ganz spezielles Konzept meint, also das Konzept, das ich meine, wo eine eigene Verhaltenslernen mit dahinter steckt, eine eigene Ästhetik, eigene Praxis, ein eigenes ästhetisch-kulturelles Konzept, ja, mit eigenen Strategien.
Ist das denn so, weil du ja nun ein zeithistorisches Werk auch vorgelegt hast, ist das jetzt was Abgeschlossenes? Liegt das in der Vergangenheit? Findet das noch statt?
Das ist was Abgeschlossenes. Also Kältepop beginnt, ich nehme das Jahr 1978 als Startpunkt und endet 82, 83. Es findet zur selben Zeit statt ungefähr wie die Neue Deutsche Welle. Kam auch aus dieser hervor, hat zwar natürlich auch seine Vorwurzeln ein bisschen weiter zurück, aber es ist quasi entstanden und ging unter zusammen mit der Neuen Deutschen Welle. Hat dann auch später noch natürlich Einfluss auf andere Sachen gehabt, aber dieses Konzept selber mit all diesen dahinterstehenden Strategien und Codes und Motiven, das ist eine abgeschlossene Sache, die ich mir auch unsicher bin, ob die nochmal so stattfinden kann. Das ist schwer zu sagen.
Okay, also 78 bis 83 war das.
Ja, genau.
Ungefähr so. 83, da denke ich jetzt auch an so NATO-Doppelbeschluss und so neue soziale Bewegungen. Das ist so ein Kontext. War das so ein Kontext, der wichtig war für das Entstehen des Kältepops?
Genau, also das ist ein Kind seiner Zeit, Kältepop. Und man mag zwar jetzt erstmal denken, dass es irgendwie mit dem Kalten Krieg zusammenhängt, tut's aber nicht. Das ist tatsächlich nicht Zufall, aber es hat miteinander nichts zu tun. Also es gibt zwar ein paar Bands, die auf Motive zurückgreifen des sowjetischen Staatssozialismus, aber selber mit dem Kalten Krieg hat es nichts zu tun. Es hat aber tatsächlich damit zu tun, dass es eine Reaktion ist auf diese Umbrüche, diese Strukturbrüche am Ende der 70er Jahre. Es gibt ja dazu schon einige historische Werke, die das herausstellen, dass da Ende der 70er Jahre so ein Knotenpunkt ist zu von politischen, wirtschaftlichen, kulturellen Transformationsprozessen. Und die Kältepop-KünstlerInnen, die reagieren eben auch auf diese Strukturbrüche, auf diese krisenhafte Zeit, obwohl man Krise nicht im Sinne von Niedergang, sondern im Sinne von, hier passiert etwas Neues, ob zum Positiven oder zum Negativen, sei erstmal dahingestellt, aber hier jetzt ist die Zeit, um zu reagieren zu etwas. Und für diese Kältekünstlerinnen war halt diese Ideale, diese Verhaltenslehren aus dem linksalternativen Milieu, aus dem sie selber stammten, die haben sie halt als nicht passend empfunden, dass sie nicht mehr zeitgemäß sind, dass sie im Grunde vielleicht sogar reaktionär und regressiv sind für diese Zeit. Und dementsprechend haben diese KünstlerInnen alles, was sozusagen im linksalternativen Milieu, aber auch in der bundesdeutschen Gesellschaft als vermeintlich kalte Zeichen oder negative Zeichen und Prozesse einer kalten Welt, haben sie Ja zugesagt. Ob es jetzt Entfremdung ist, Großstadt, Industrie, Gefühlskälte, Künstlichkeit, Oberflächenästhetik, auch solche Sachen wie Materialien, ja, wie Beton und Stahl oder Computer und Maschinen, Roboter, solche Sachen, die zu der Zeit immer noch so mit Ängsten auch verbunden waren in der Gesellschaft. Und dazu haben sie eben Ja gesagt und das wollen wir. Und sie haben alles quasi hochgehalten, was kalt war zu der Zeit oder als kalt empfunden wurde, eigentlich im Negativen, und sie haben es einfach umgedreht.
Okay, also sozusagen so Produkt von so einer Umbruchzeit, also so Ende der 70er Jahre. Was passiert denn da? Mir fällt irgendwie gerade komischerweise die Gründung der Iranischen Republik da ein, diese Revolution 79. Dann hatten wir so erste Wirtschaftskrisen eigentlich. Nach dem Boom heißt es ja auch so ein bisschen. Ne? Das genau. Ist ja so ein fast schon stehender Begriff eigentlich. Ne? Also nach den ganzen Aufschwüngen der Nachkriegszeit kommt so ein erster wirtschaftlicher Dämpfer. Es geht nicht mehr nur bergauf. Arbeitslosigkeit steigt auch so ein bisschen an. Vielleicht der Punk passiert auch, ne? 77. Und dort diese ganze Modegeschichte, eigentlich schon ein bisschen vorher, aber so, das ist so dieses Explosionsjahr 77. Ist denn dann irgendwie Kältepop eigentlich auch so eine Reaktion auf diesen Punkrock, der ja nun irgendwie gar nicht so kalt, sondern eher vielleicht, also eigentlich ablehnend, Punk als was Ablehnendes und was sehr Gefühlvolles eigentlich auch, sieht sich Kältepop da in einem Gegensatz?
Ja, tatsächlich. Also es ist quasi auch eine Gegenbewegung zu Punk. Die Sache ist, dass viele von diesen KältekünstlerInnen waren selber im Punk aktiv, aber verstanden Punk nicht als das, was es dann ziemlich schnell wurde, zu dieser Subkultur mit Irokesenhaarschnitt und alle müssen eine Lederjacke anhaben und so weiter. Sondern sie haben es eher als Impuls verstanden, zu einer, naja, Tabula Rasa, dass man so, wir räumen jetzt alles ab und wir bauen neu. Und Punk hat sich dann für viele von denen als so eine Sackgasse entwickelt, dass es, wir sind jetzt wieder zurück in den Subkulturen und wir sind wieder da zurück, dass wir dagegen sind. Und das ist Unsinn. Die Punks haben zwar hart agiert, immer gegen die Hippies, ja, wie sie genannt haben, haben aber zum Schluss selber sich sozusagen gegen die, in Anführungsstrichen, falsche Welt gestellt, mit ihrem Outfit, mit ihrer Haltung. Und das wurde halt für die Kältekünstlerinnen als, das ist ja dasselbe, was die Hippies gemacht haben, letztendlich, da ist kein Fortschritt. Selbst wenn ihr euch so ablehnend gebt, im Grunde seid ihr genau dasselbe und ihr nehmt nicht den nächsten Schritt in der Aneignung der Welt. Ja.
Okay, die Aneignung der Welt, das ist ja nun auch eine Welt, in der das stattfindet, wo ja Angst auch eine Rolle spielt eigentlich. Ne? Also ich hatte so diese ganze Wiederbewaffnung, Hochrüstung auch nur mal angedeutet. Du hast auch das so dieses Stichwort Kalter Krieg gesagt, so diese ganze Rüstungsspirale, auch Friedensbewegungen, die viel mit diesem Topos der Angst auch argumentieren, der Atomtod, der droht und so weiter. Das alles wird dann umarmt, ästhetisch,
genau.
Vom Kältepop, ja?
Ja.
Ja.
Also ob es Militarismus ist, also zum Beispiel DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, ist ja mit der Mussolini recht bekannt geworden und die hatten grundsätzlich eine Ästhetik und von den Texten her, dass sie Ja gesagt haben zu zum vitalistischen, stählernen Mann, ja, nicht zu dem Hippie oder dem Punk, der auf der Straße sitzt und protestiert, sondern sie haben gesagt quasi, der in der Uniform, der ist doch viel ästhetischer, ja, und da ist viel mehr Esprit dahinter, das hat viel mehr Ästhetik, solche Sachen und auch die Krux zum Beispiel, dieses Motiv des Arbeiters, das dann plötzlich auch so eine Wiederbelebung hatte, während er ja eigentlich aus dem Bild, offiziellen Bild in der Bundesrepublik so langsam verschwunden ist. Die klassische Arbeiterfigur haben dies sozusagen wieder aufleben lassen als Motiv, das eben ästhetisch glorifiziert wurde. Und da kam dann natürlich dann aber auch bei DAF und dann später bei Propaganda, die aus die Krupps hervorgegangen sind, dieser Rückgriff auf Motive des Totalitarismus und des Nationalsozialismus, dass man das so ästhetisch aufbereitet hat. Also nicht im Sinne wie bei Punk gab's ja auch, dass man Hakenkreuze getragen hat, ne? Sei es jetzt aus Provokation oder um zu sagen, ja Mensch, wir sind auf dem Weg wieder dahin. Und im Kältepop war es eher, dass man die Ästhetik des Nationalsozialismus hat wieder aufleben lassen. Also diese Stahlgestalt mit dem vorgeschobenen Kinn. Und das ist ja, sieht man ja auch, dass es dann auch noch längeren Effekt hatte bei Rammstein zum Beispiel, deren Erfolg ja auch letztendlich darauf beruht, dass sie diese Figur des kalten Deutschen, die im Kältepop entwickelt wurde, auch wieder benutzt haben. Natürlich mit anderen Sachen vermischt, nämlich mit dem Wagnerianer, der so in diesen Untiefen schwelgt. Aber das wirkt halt, ne? Bei solchen Videos, Musikvideos wie Stripped, das ist eigentlich das beste Beispiel, dass ohne irgendeinen Kommentar hat man einfach die Leni Riefenstahl Olympia-Videos, den Film, einfach die Athleten nochmal neu gezeigt, ohne Brüche da einzufügen, sondern es geht tatsächlich um eine Glorifizierung dieser Körperbilder und das hatten wir eben im Kältepop auch.
Aber nun ist es ja irgendwie dieses Wagnerianische ja dann eher was Romantisches, also so das Ich-Erleben über das Gemeinschaftserleben, das Dunkle, die blaue Blume und so weiter, aber Kältepop, das klingt jetzt nun eben so gar nicht romantisch eigentlich, das klingt für mich rational, das klingt vielleicht auch symmetrisch, das klingt, ich sag mal, in so einem kontrollierten Sinne durchschaubar auch eigentlich, oder? Oder hat das auch eine romantische Note so?
Es hat auch romantische Note. Also das Beispiel Rammstein ist natürlich nur, um jetzt mal in die Zukunft quasi zu verweisen. Aber die Sache ist, dass Rammstein haben halt Kältemotive dann wiederum mit Warmmotiven vermischt. Im Kältepop selber aber gab es aber auch eine schwarzromantische Ausprägung. Da sind zu nennen jetzt einmal Ideal und Grauzone, die darüber gesungen haben, sie sind selber so kalt oder im Fall von Grauzone, ich möchte ein Eisbär sein, ja, damit ich bloß nichts mehr empfinde, weil die Welt ist na, schlecht und so weiter und ich möchte kalt sein. Und Ideal, Annette Humpe hat ja auch gesungen, mit mir beginnt die Eiszeit, sie hat diesen Schritt quasi schon genommen. Die Welt ist so kalt da draußen, ich bin auch kalt. Und da waren aber auch viele Motive, Todesmotive drinne und Entfremdungsmotive. Also es geht schon in eine schwarzromantische Ausrichtung. Und dazu zählt dann zum Beispiel auch, das ist ein bisschen anders, aber eigentlich im selben Umfeld, die Einstürzenden Neubauten, dass sie dieses Motiv des Untergangs von den neuen sozialen Bewegungen genommen haben, gesagt haben, ja, die Welt geht unter, aber statt dagegen zu protestieren, haben sie gesagt, gut, so, dann werden wir das Ganze jetzt noch forcieren und wir spielen mit den Materialien, die diese untergehende Welt uns gibt, Stahl und Bohrhämmer und so weiter. Wir nehmen die Welt so, wie sie ist und ästhetisieren das auch noch. Und anstatt sich dagegen aufzulehnen, ja, dann kommt der Untergang halt, so soll es sein.
Ja, auch tatsächlich damit spielen, ne? Also zum Beispiel mit der Flex auf dem Stahlrohr dengeln oder so, was sie ja gemacht haben, ja.
Genau, um diese industrielle oder besser gesagt im Verfall befindliche Umwelt darzustellen. Also es gibt da diese zwei, in Düsseldorf zum Beispiel, Kraftwerk, ja, die als Vorform vom Kältepop und Pionier des Kältepop. Und andere Bands aus dem Umfeld, die haben ja zwar auch diese industrielle Umwelt und Lebenswelt, in der sie lebten, aufgenommen, aber mehr DAF, die Krups, Kraftwerk. Das war alles sozusagen, hier wir glorifizieren, wie es im Stahlwerk klingt, wie diese ganze Industrie um uns rum klingt. Und Neubauten, die Einstürzenden Neubauten haben in ihrer Anfangsphase ja eher so gemacht, diese, wir nehmen, wie die zerfallene Welt um uns herum klingt. Berlin, West-Berlin war ja jetzt nun kein sehr schöner Ort, sagen wir es mal so, zu der Zeit, sondern eben, man hat da in den heruntergekommensten, zerbombten Baracken gewohnt oder Altbauwohnungen ohne Inklo und so weiter. Und das wurde sozusagen einfach dann musikalisch umgesetzt, die Welt. Also man hat Analogien, ne, zwischen Düsseldorf und Berlin, aber ganz andere Gründe, warum man so klingt.
Wenn ich da jetzt auch an Kraftwerk denke, dieses Monotone, ne, was du gesagt hast, dieses Industrielle ja eigentlich von einem maschinisierten Arbeitsprozess, deswegen auch der Beat vielleicht, ne, keine Ahnung, wir sind die Roboter oder so, oder Autobahn, das kennen vielleicht Leute auch gut, ne, was so wirklich so immer wieder wiederkehrt und sich so reinfräst ja eigentlich. Und dann die Neubauten, wie du gesagt hast, eben genau dieses, ja, wiederum irgendwie ein bisschen chaotische des Zerfalls, wenn da auch von den Altbauten quasi dann oder von den Neubauten dann das Gerüst runterfällt, so nach dem Motto, klingt's halt so, wie es klingt. Ganz interessant. Das heißt also, Kältepop selber ist jetzt nichts, was ein Genre ist eigentlich, oder?
Nee, das ist kein bestimmtes Genre, es ist kein bestimmter Musikstil. Es ist tatsächlich ein Konzept oder ein Phänomen, in dem ganz bestimmte Verhaltenslehren und Ästhetiken zusammenkommen aus ganz verschiedenen Strömungen. Also so vielfältig wie die NDW selbst war, war eigentlich auch Kältepop. Also wir haben da auch Bands wie die Freiwillige Selbstkontrolle, FSK, die, naja, schwer zu sagen, wie diese Musik klingt, also sehr Pop, fast schon manchmal ins Countryhafte und Folkhafte, aber die Texte waren sehr, wir sagen ja zur modernen Welt und du Müslifresser, du bist hier falsch in dieser Welt und abgehangen und solche Sachen. Also ganz unterschiedliche Strömungen, die aber alle zusammenkommen in einer gewissen, in einem neuen Bewusstsein sozusagen der Welt gegenüber. Und es wurde auch in Zeitschriften wie der Sounds mit solchen Leuten wie Dietrich Dietrichsen dann auch theoretisch ausgearbeitet, dass man da in literarische Streits quasi gegangen ist und Manifeste veröffentlicht hat zu diesem neuen Bewusstsein und was dahinter steckt, obwohl man natürlich da sehr distanziert war zu allem anderen. Das war nämlich Part der Kälte, dass man bloß keine Verbrüderung mit jemandem hat, vor allem nicht mit dem linksalternativen Milieu, selbst wenn man von da kommt. Wir möchten nicht mit euch zusammen sein. Und auch in den Szenen selbst war man sehr feindselig gegeneinander. Und das war auch Teil des Ganzen, dass man, also wenn man irgendwelche Botschaften hat, dass man die bloß nicht zu klar macht, dass jeder das sofort versteht. Also so eine gewisse Kommunikationsverweigerung, dass man sehr distanziert zu allem und jedem ist. Und ja, das kaltes Verhalten, ganz im Gegensatz zu dieser Wärme, wie sie normalerweise im linksalternativen Müsse, dass man gemeinschaftlich ist, wie du gesagt hast, ne, dass man auch so eine Betroffenheitsrhetorik, dass man seine Emotionen ausdrückt ständig und all das war sozusagen so nicht. Das ist nicht die Zukunft und das ist regressiv.
Mhm. Ja, da fällt mir auch die Band Siff ein zum Beispiel, eben zurück zum Beton, Ekel, Ekel, Natur, Natur, ich will Beton pur, heißt es da ja zum Beispiel.
Genau, also gerade dieser Track, der ist sozusagen auch einer der ersten für einen Kältepop. Aber die Band, muss man sagen, ist quasi so ein Zwischenpart. Also sie spielen schon mit diesen Motiven. Sie kommen ja auch aus dem Punk und spielen auch größtenteils Punk. Aber der Sänger selbst hat ja später gesagt, also eigentlich das, was er da sagt, hier zurück zum Beton und Ekel Natur, eigentlich ist es nicht das, was er tatsächlich wollte, sondern er hat es einfach nur umgedreht, um es den Hippies mal zu zeigen und so weiter. Aber da ist noch nicht dieser Schritt vollzogen worden zu dem tatsächlichen Ja. Also es gibt natürlich jede Menge Bands im Kältepop, die das, sagen wir mal, scheinaffirmativ annehmen, diese Kälte, obwohl sie eigentlich was anderes meinen. Und dann gibt's aber auch sehr viele, die tatsächlich diesen Schritt genommen haben und gesagt haben, nee, das ist das neue Bewusstsein, wir wollen es auch tatsächlich so. Also da muss man dann natürlich von Fall zu Fall, von Szene zu Szene unterscheiden, aber das hängt alles miteinander zusammen. Also gerade Siff waren ja auch in der Düsseldorfer Szene aktiv und hatten durch diesen Text zum Beispiel dann auch Einfluss auf die Nächsten, die dann gesagt haben, wir nehmen es tatsächlich so, das ist nicht jetzt nur Spaß.
Das heißt also so eine Art Aneignung, ein Ja-Sagen zu einer Welt, die als kalt, als ablehnend, als auch individualisierend ja dann eigentlich wahrgenommen wird, oder? Weil wenn man sagt, ich sage auch Nein zu einer Szene oder so, ich sage Nein zu einer, ja, Gemeinschaft der Kälte sozusagen, was ja im Gothic zum Beispiel, die ja auch viel mit so Düsternis spielen und so, ja, aber gar nicht stattfindet, wo die Leute sich ja schon zusammentun auch. Und das nimmt das ja auch so ein bisschen vielleicht vorweg, könnte man sagen, oder weist darauf hin, wenn man jetzt sagt, ja, ich muss da so denken an diese ganze Zeit der Quarantäne zum Beispiel jetzt mit Corona, ne, wo die Leute auch sich nicht aufeinander beziehen sollten. Da hätten die wahrscheinlich auch Ja dazu gesagt, oder?
Vermutlich. Also es wird halt dieser Fakt, dass in einer modernen Welt und vor allem in einer Großstadt diese Atomisierung stattfindet, diese Entfremdung, wird angenommen, akzeptiert. So ist das Leben halt, so sieht diese moderne Welt aus. Warum soll ich mich dagegen auflehnen? Und das Problem war aber, dass sich das schwer lang durchhalten lässt. Also einer der Gründe, warum es 83 zu Ende war, ist halt, dass die Kälte, kann man so sagen, quasi ihre Kinder frisst. Also es lässt sich schwerlich lange durchhalten, diese Haltung. Und so war es ja schon mal. Also das Spannende am Kälteaspekt ist, so bin ich überhaupt erst letztendlich darauf gekommen, das Ganze fand schon mal statt, nämlich in den 20er Jahren in der Weimarer Republik, dass bestimmte Künstler, Bertolt Brecht, Ernst Jünger, aber auch Maler wie George Gross, plötzlich angefangen haben, sich gegen diese Wärmung- und Hitzemotive, die in bestimmten Strömungen aktiv waren, vor allem in den völkischen und sozialistischen Milieus und so weiter.
Oder auch in der Lebensreform ja auch.
Genau, diese Gemeinschaftlichkeit, diese Wärme, und dass die auch plötzlich angefangen haben zu sagen, ja, wir finden Distanz gut, wir finden alles automatenhafte Maschinen, die glasklare, alles was scharf ist, finden wir gut. Und es ging ja eine Weile, da gingen Leute davon aus, dass das mit den Nazis untergegangen ist. Aber die kalten Verhaltenslehren in den 20ern sind schon vor den Nazis sozusagen in sich zusammengebrochen, weil sie es einfach nicht sehr lange durchhalten lässt, diese Haltung. Und ich habe auch da Zitate von manchen MusikerInnen, die gesagt haben, ich wurde es irgendwann leid, einfach immer nur dagegen zu sein und mich sozusagen so zu isolieren und diese Härte durchzuziehen. Und es wurde dann eben auch von vielen 82, 83, als dann solche Sachen wie New Pop aufgekommen ist, quasi als ein Lichtschein am Ende des Tunnels gesehen. Und aber bestimmte Sachen haben natürlich also wie du die Gothic-Bewegung zum Beispiel, diese schwarzromantischen Kältebands, das waren dann letztendlich auch die, die den größten Einfluss hatten oder weitergegangen sind dann eben als Gothic, also Malaria, Geisterfahrer, solche Sachen. Weil das hatte nämlich schon gepasst, es war schwarzromantisch und da überschneiden sich dann natürlich verschiedenste Strömungen.
Ist ja ganz interessant, ne? Dass er dann doch scheinbar sowas, ich weiß nicht, würdest du sagen, dass dann also eine absolute Kälte, liegt da auch was drunter, was vielleicht, ich sag mal, sowas wie menschliche Natur oder sowas ist, dass man so sagt, eigentlich ist das irgendwie was Unmenschliches tatsächlich? So?
Ja, schon irgendwie. Also die Sache ist natürlich, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was gesagt wurde und wie sich letztendlich verhalten wurde. Natürlich war man sehr aggressiv gegeneinander, die verschiedensten Gruppen. Trotzdem waren diese Szenen, NDW-Szenen, die Kälteszenen in den verschiedensten Städten, haben untereinander schon irgendwie zusammengehalten. Also man ist jetzt nicht gegen jeden mit Aggression oder besser gesagt mit Abschätzung vorgegangen, sondern es gab ja natürlich immer noch diese Post-Punk-Szene in Berlin. Es gab diese Szene um den Ratinger Hof in Düsseldorf. In Hamburg ist es jetzt ein bisschen schwieriger. Da war Punk sehr, sehr stark. Da alles, was da quasi nicht dazu gepasst hat, wie X-mal Deutschland, Palais Schaumburg, die haben dann meistens eher auf die Fresse bekommen. Aber daneben, natürlich haben da Szenen zusammengehalten. Es ist ein Grundbedürfnis. Und Kraftwerk ist letztendlich auch, also die existieren heute noch, aber diese damalige Formation, die all diese bekannten Alben zusammen gemacht hat, die ist auch daran zerbrochen. Einer der Gründe war diese Automatisierung. Also Kraftwerk waren immer dahinter, immer die neueste Technik zu benutzen. Und das bedeutet ab einem bestimmten Punkt, dass der Computer die Arbeit übernahm und quasi durchgelaufen ist, der Sequencer, und man selbst nicht mehr so viel zu tun hatte. Und einzelne Bandmitglieder, die dann ausgestiegen sind, erzählen dann auch, dass es die Menschlichkeit ging plötzlich flöten. Also irgendwie ist das, was man letztendlich angestrebt hat, als es dann tatsächliche Realität wurde, hat es einen zerstört.
Das klingt ja nun fast so ein bisschen, als ob da so die Zukunft dabei ja auch eine Rolle spielt irgendwie, ne? Also weil man sagt, okay, diese Automatisierung ist die Zukunft, dieses auf sich selbst zurückgeworfen sein, das Klare, das Deutliche, das ist ja alles, was zukünftig ist, das sehen wir gerade, das wird in Zukunft so sein, deswegen umarmen wir das. Diese Ausdrucksform zerbricht dann auch ein bisschen daran und man stellt dann fest, das ist vielleicht doch irgendwie so Umgangsform oder vielleicht auch Bedingungen, gesellschaftliche Bedingungen vielleicht doch braucht, die wiederum anders zu den Menschen sind oder den Menschen ermöglichen, anders zu sein. Verstehst du, worauf ich hinaus will?
Ja, also es hat tatsächlich damit zu tun, wer zum Schluss auch dasselbe benutzt. Also Kältepop hat deswegen auch sein Ende gefunden, weil es, sagen wir mal so, die falschen Leute denn sich der Motive bedient haben, ohne diese dahinterstehende Strategien. Nehmen wir mal diese verschiedenen Maschinen- und Roboterbilder. Die wurden dann absolut verniedlicht Anfang der 80er. Also nehmen wir mal, bekannt wurde ja die Module spielen verrückt von Paso Doble, Computerliebe. Diese Aufwärmung denn von Maschinen und Verniedlichung, ach hier Liebe da und ich bin total verliebt. Das funktionierte dann eben nicht mehr als Abgrenzungsstrategie von der Gesellschaft und vom linksalternativen Milieu. Also hat man das fallen lassen und genauso ging es um andere Motive, dass diese Oberflächenästhetik zum Beispiel, die im Kältepop sehr hochgehalten wurde, machte irgendwann keinen Sinn mehr, als dann Anfang der 80er diese ganzen Lifestyle-Magazine, ID, Tempo und so weiter aufgekommen sind, weil es dann plötzlich Leute damit hantiert haben, mit denen man nichts zu tun haben wollte. Also man könnte ja schon sagen, dass die Yuppies, ja, die dann in der Mitte der 80er die Banken und börsennotierten Unternehmen und so weiter plötzlich bevölkerten, dass das die Falschen waren, die benutzten ähnliche Motive, aber weil sie ja, aus dem neoliberalen kapitalistischen Sinn, der eben nicht mehr im, also die Kältekünstler waren ja schon noch links, aber halt, wie sie selbst sagen, postlinks. Und für jemanden, der aus der, sagen wir mal, rechten Ecke kommt oder aus einer konservativen Ecke und sich an diesen Motiven bedient, weil sie passen, aber ohne die dahinterstehende Strategie der Abgrenzung oder der Aktualisierung linker Politik, dann lässt man die Finger davon, dann möchte man damit auch nichts mehr zu tun haben. Also gibt da auch einige Aussagen im Sinne von, ja, wenn es hier alles wie American Psycho plötzlich aussieht, dann wollen wir damit eigentlich auch nichts mehr zu tun haben. Das hat nicht mehr den Effekt, den wir eigentlich mal wollten oder der uns mal genützt hat. Ja,
ja, also tatsächlich eine sehr, ja, widersprüchliche, ja, Ästhetik ja eigentlich für eine widersprüchliche Welt, kann man ja sagen. Das ist ja auch so eine Diskussion, die immer wieder kommt, auch wenn man zum Beispiel an Laibach denkt oder so, wo dann viele Leute auch fragen, ja, leiste ich etwas Unmenschlichem nicht eigentlich Vorschub, indem ich so eine Ästhetik bediene?
Genau, also ich glaube, das war einer der ausschlaggebenden Punkte, dass Kältepop quasi den Postmodernismus mit eingeleitet hat in der deutschen Popkultur und damit auch in der deutschen Gesellschaft. Dass gesagt wurde, die Welt ist nicht so einfach, so schwarz-weiß, wie es noch die Moderne uns vermittelt hat, sondern es ist komplex und die bisherigen Modelle, die stimmen halt einfach so nicht, die passen einfach nicht mehr auf diese moderne Welt und so komplex und so widersprüchlich, ja, wie du sagst zu Recht, die Welt nun mal ist, so widersprüchlich müssen wir auch sein. Und dann, das bedeutet, sagen wir mal für Bands wie FSK, dann wechseln wir halt von Tag zu Tag einfach unsere Haltung, weil so ist die Welt nun mal. Und damit aber stellen wir auch sicher, dass bloß keiner quasi mit uns sich verbrüdern möchte, weil wenn wir gleichzeitig gegen die Hippies und die Nazis, die vorher dachten, wir sind auf ihrer Seite, agieren, dann sind wir auf der richtigen Seite, nämlich auf unserer Seite. Und ja.
Verstehe, verstehe. Vielleicht, wir haben jetzt viel über deutsche Bands gesprochen, nur mal eine kurze Bemerkung vielleicht dazu, bevor wir dann langsam zum Ende kommen. Ist das denn nur eine rein irgendwie vielleicht sogar westdeutsche, bundesrepublikanische Angelegenheit, der Kältepop, oder?
Ja, ist es. Also es gibt zwar kalte Motive in einer angloamerikanischen New Wave und Postpunk, verschiedenste, also vom Style, nehmen wir jetzt mal auch, dass sie alle sich die Haare kurz geschnitten haben und Anzüge getragen haben oder sich wie Gary Numan, ja, so als Menschmaschine so dargestellt haben. Auch viele Texte, die in diese Richtung gegangen sind, dass sie Entfremdung quasi so ästhetisiert haben. Der starke Unterschied ist aber, dass all diese Bands in USA und UK das immer verwendet haben als kritische Darstellung. Also sie haben sich so gegeben, aber um darauf hinzuweisen, auf eine schlechte Entwicklung. Hier, Entfremdung ist nicht gut und diese Maschinisierung ist auch nicht gut. Also gerade jemand wie Gary Numan, der sich zwar viel abgeguckt hat von Kraftwerk, aber dann gleichzeitig darauf bestand hat, dass seine Band immer noch live spielt, also mit Gitarre und hier und alles, weil es soll ja immer noch authentisch sein. Und Authentizität war etwas, das im Kältepop quasi versucht wurde abzulehnen. Also man war gegen Authentizität, weil man der Meinung war, das existiert sowieso nicht, das ist nur ein Hirngespinst, Authentizität, und vor allem nicht im Pop. Und da wäre auch der Unterschied, also gerade auch in der britischen New Wave, Postpunk war eine sehr starke Verknüpfung innerhalb der Linken und eine Verbrüderung, dass man auch sich für gewerkschaftliche Belange eingesetzt hat und so weiter, ganz stark. Und das gibt's halt alles nicht in der westdeutschen Kältepop. Man war quasi gegen die anderen Linken. Und in der DDR hat sich das auch nicht ausgebildet. Da wurde zwar auch in den Postpunk oder in den alternativen Szenen solche Sachen wie Tödliche Doros und Einstürzneubauten hatten da ziemlich viel Erfolg. Allerdings fiel da auch die Kälte hat sich nicht durchgesetzt, weil man brauchte diese innerlinke Abgrenzung nicht. Also die Gegenkultur war sowieso schon so klein und bedroht, dass man erstens zusammengehalten hat und zweitens, es gab keinen Grund, sich abzusetzen. Es gab keinen Grund, diese Kältestrategien auszubauen, trotz dessen, dass man hier mal ein paar Motive benutzt hat, hier und da, ohne Frage. Aber der Hauptfeind war immer noch der Staat in dem Sinne und der war schon kalt genug und dem musste man sozusagen dann eher Hitze entgegenhalten, expressionistischen Ausbruch. Und das war die Strategie, da hatte die Kälte einfach keinen Platz mehr. Das kam dann quasi erst nach dem Mauerfall Mitte der 90er, dann eben mit solchen so Sachen wie Neue Deutsche Härte, Rammstein und so weiter, dass man bestimmte Motive hat wieder aufleben lassen, aber auch nicht alle. sondern also diese von Kraftwerk initiierte Menschmaschine, die gab es dann eben nicht mehr in einer neuen deutschen Härte, sondern es war auch gefühlskalte Deutsche, aber mit sehr viel Schweiß, mit sehr viel Sex und Pathos, sehr viel Wagner quasi. Und wie gesagt, also der Kältepop, so wie er stattgefunden hat, hatte danach nicht nochmal einen Auftritt, zumindest nicht im Pop.
Auch eben diese beiden, ne? Also Rammstein als eben keine kalten Pop-Leute sozusagen und eben Kraftwerk ja eigentlich so als so der Inbegriff des Deutschen ja eigentlich auch fast schon wie so eine Art Kulturbotschafter oder so,
genau, ja.
Ne? Dann funktionieren. Was auch ganz eigenartig ist, ne? Also wenn man sich anguckt, jetzt so wie du argumentierst, wo das herkommt, dass es ja dann irgendwie so wirklich nichts mehr damit zu tun hat eigentlich, wie das mal gestartet ist.
Genau, aber so wie Kraftwerk geben sie halt dem internationalen Publikum das, was es erwartet von einer deutschen Band. Von Kraftwerk, einer der Erfolge neben der Musik natürlich, ist diese Performance des kalten Deutschen, die man im Wechselspiel eben mit dem, was von außen schon kam, als Vorstellung von Deutschen in sich aufgenommen hat, überarbeitet hat und wieder zurückgegeben hat und dann dem Publikum eben das gibt, was es will. Also, und dafür braucht es eben die deutschen Texte nicht verstehen, wenn es auch im Fall von Rammstein, da geht es gar nicht darum, was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird, ne? Mit rollenden R und sehr viel Pathos und. Das ist eins dieser Erfolgsrezepte, das eben weiter vom Kältepop sozusagen den überstanden hat. Das mach es so deutsch wie möglich, dann kannst du auch viel Erfolg haben im Ausland, wenn du bestimmte Motive bedienst. Und eins dieser Motive ist halt der kalte Deutsche, der eben mit dem Kältepop kam.
Ja, auch ganz interessant, ne? Damit sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, dass Pop als Phänomen das aufnimmt, was es um sich herum vorfindet, verformt, aber auch wieder, also umformt, aber auch wiederum zurückgibt, ne? Also sowas wie dann so zum Beispiel ein Bild einer wahrgenommenen nationalen Identität im Ausland oder auch im Inland ja teilweise, wenn man sich jetzt die dieses Jahr eben aktuellen Diskussionen um Rammstein noch anguckt, wo ja das ja auch so eine Affirmation von Rammstein in der Fanszene dann auch wiederum aufgeladen wird. Also ich sag mal so Feedback-Schleifen oder Räume sich dann da ergeben.
Genau. Also es ist natürlich nicht nur eine Marketingstrategie, sondern es hat natürlich auch in der NDW, aber auch bei Rammstein viel damit zu tun, dass man einen deutschen Ausdruck für sich finden möchte. Also auch mit einer Identitätssuche hat es zu tun. Und es gibt ja auch einen Grund, warum die NDW NDW ist, im Sinne von Neue Deutsche Welle, dass das Deutsche nicht nur nach außen sozusagen, sondern auch für sich selbst, dass man etwas finden wollte, dass man auf einer Pop-Spurensuche war, quasi nach der eigenen deutschen Identität. Auch wenn diese eben als sehr gebrochen dargestellt wurde oder empfunden wurde, dass halt deutsche Identität, gerade im Rückblick auf die deutsche Vergangenheit, jetzt nichts ist, was man einfach so affirmativ für sich nehmen kann, sondern es wurde auch schon als ein Spielplatz, aber ein sehr zerbombter Spielplatz wahrgenommen. Also auch so Deutschland schon als eine gewisse Trash-Identität, aber nicht im Negativen komplett oder auch nicht komplett im Positiven, sondern man nahm halt das, was man vorgefunden hat. Und das hat da auch natürlich einen großen Einfluss gehabt.
Vielleicht kommen wir jetzt einfach mal zum Schluss. Wir sind ja schon thematisch immer aktueller geworden, habe ich das Gefühl. Wenn ich jetzt mir angucke, zum Beispiel, wie diese rechtspopulistischen bis rechtsaußen bis eigentlich neofaschistischen Tendenzen in der europäischen Politik, dass das wieder alles aufkommt und was dort auch ästhetisch teilweise passiert. Aber darauf würde ich jetzt nicht gerne eingehen, sondern auf die Frage so allgemeiner. Du hast gesagt, Kältepop ist kein Genre. Kältepop ist eher wie so eine, ja, ich sag mal, wie so eine Tendenz, die in einer bestimmten Zeit relativ erfolgreich darauf reagiert, was diese Tendenz um sich herum sieht, um sie herum wahrnimmt. Siehst du denn was Vergleichbares heutzutage eigentlich? Also, ob das jetzt kalt ist oder heiß oder gar nicht oder ist das vielleicht gar nicht mehr möglich, weil alles in TikTok total zersplittert ist, so sehr, wie sich's die Leute damals gar nicht hätten vorstellen können?
Ja, ich tue mir auch schwer damit, Äquivalenzen zu finden. Also, die Sache ist, tatsächlich ist es etwas Wiederkehrendes. Es ist ein politisch-philosophisches, ästhetisch-kulturelles Konzept, das innerhalb popkultureller und oder politischer Gegenkulturen seinen Auftritt hat und eben gegen diese Gegenkultur, aus der sie selbst kommt, agiert. Sie versucht neu zu machen. Und es gab, wie gesagt, in der Weimarer Republik, in den historischen Avantgarden, diesen Ansatz von verschiedenen künstlerischen Bewegungen. Dann haben wir den Kältepop. Und das Einzige, was für mich bisher ähnlich erscheint, ist, dass Anfang der 90er die entstehende in der deutschen Linken die antideutsche Bewegung. Man kommt auch aus der linken Gegenkultur, man hält aber diese Ideale, wie sie dort dominant sind, für falsch. Also, dass man dem auch sozusagen immer wieder das Gegenteil entgegenhält. Also sei es, dass man statt diesem verkürzten Kapitalismuskritik ist man sehr konsumistisch, hedonistisch. Statt gegen Amerika und Israel hat man eine sehr starke USA- und Israel-Solidarität. Man ist gegen diesen Natürlichkeits- und Dritte-Welts-Romantik, wie sie auch in der Linken zu der Zeit sehr dominant war, und hat dem halt diese westliche Moderne entgegengehalten. Es war sowohl natürlich provokant, aber dahinter steckt natürlich ein tatsächliches, ja, wir sehen das so. Also wir machen das nicht nur, um euch zu ärgern, sondern ihr seid auf der genau falschen Seite. Wir sind immer noch links, aber eine aktuelle Version von links sein. Und das ist aber bisher so das Einzige, das bisher für mich in diese Richtung geht. Das ist halt eine Sache, die nur ab und zu auftaucht und sehr bestimmte Voraussetzungen braucht. Und die sind halt immer eine Abspaltung innerhalb der Gegenkultur, dass man es komplett umdreht.
Florian, vielen Dank.
Ich danke dir
für das Gespräch.
Wir haben in dieser Folge sehr viel über Musik gesprochen. Nun gibt's ja so eine Sache wie GEMA, Urheberrechtsschutz und so weiter. Deswegen können wir euch hier keine Musik anhängen. Aber ich glaube, wenn ihr gut zugehört habt, dann könnt ihr das ein oder andere Stichwort, Band, Künstlerin oder ähnliches einfach mal in der Suchmaschine eurer Wahl eingeben. Und dann findet ihr bestimmt auf einer Streaming-Plattform etwas, wo ihr kostenlos reinhören könnt. Oder ihr guckt einfach mal in die Shownotes. Mein Name ist Tim. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Tschüss, bis zum nächsten Mal.